Speises in deiner Gegenwart zu sein, ins Lob hineingeführt zu werden und vor dir still zu werden, zu schweigen, deine Gegenwart zu genießen, sich an dir zu erfreuen, dir zu sagen, was du uns bedeutest, was du uns wert bist, weil wir dir so viel wert sind. Herr, danke für diese Zeit der Gegenwart, die wir in deiner Nähe spüren dürfen und auch weiter in deiner Gegenwart bleiben, in diesem ganzen weiteren Gottesdienst. Herr, rede durch dein Wort zu uns, durch deinen Geist, sprich unsere Herzen an, dass unser Leben selbst immer mehr zu einem Lobpreis deiner Gnade und Liebe wird, die wir immer wieder und auch jetzt so lebendig erfahren dürfen. Amen. Ja, das war wirklich angebracht, nach einiger Augenblicke so vor dem Herrn zu sein. So hatte ich es auch auf dem Herzen. Es steht einmal in der Offenbarung, es weilt eine Stille im Himmel bei einer halben Stunde. Solange werden wir jetzt nicht still bleiben, aber doch, jeder Augenblick ist kostbar. König Jesus, der Herrschaft ist dein. Jesus, der Herr, der König, sei mein König. Das werden heute in einer Woche 7 Menschen tun in ihrer Taufe. Wir feiern ein wunderbares Tauffest heute in einer Woche. Und da wird viel Freude sein, da wird seine Gegenwart unter uns spürbar sein. Denn er ist nicht nur der Mittelpunkt unseres eigenen Lebens, sondern er will auch der Mittelpunkt unserer Gemeinschaft sein. Er ist der Herr mitten unter uns durch den Heiligen Geist lebendig. Und mir wurde wieder so neu bewusst, dass wir eine Gemeinde vieler Generationen sind, dass wir eine Familie sind und dass wir ein Familienfest feiern, zu dem wir viele Freunde und Bekannte einladen am nächsten Sonntag. Und so dürfen wir uns wirklich sehr darauf freuen. Hier eine Familie besteht hier aus mehreren Generationen. Und so werden wir das am nächsten Sonntag auch miteinander feiern dürfen. Die Frage ist, als wir damals zur Gemeinde und zum Glauben gekommen sind, wie war das? Oder anders gesagt, sind wir seit der Zeit eigentlich gewachsen? Hat sich bei uns in unserem Leben etwas verändert? Können wir für andere, auch für die neu dazukommen, ein Ansporn sein, eine Ermutigung, eine Hilfestellung, wenngleich nicht alle erst junggläubig sind, aber doch einige von ihnen. Und so habe ich mir gedacht, auf diese Generationen in der Gemeinde heute Morgen in meiner Verkündigung einzugehen. Und es gibt dazu einen ganz wunderbaren Bibelabschnitt aus dem ersten Johannesbrief. Der wird gerne mal überlesen, übersehen. Man fragt sich, was soll das dort? Aber mir ist er ins Herz gefallen. Und ich lese uns jetzt diese Verse aus 1. Johannes 2, Verse 12 bis 14. Da schreibt Johannes: Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Vätern, ich ergänze gerade, geschrieben, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes unter euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Gleich zu Anfang, damit sind natürlich auch die Mütter und auch die Frauen gemeint, in diesem Wort, dass nicht die Hälfte der Gemeinde jetzt abschaltet. Wir alle sind gemeint und inbegriffen. Der Kreisapostel Johannes spricht ja von 3 Generationen in der Gemeinde, in den Gemeinden, denen er diesen Brief geschrieben hat. Er ist selbst einer von den Vätern geworden. Und bei den Vätern sind jetzt nicht leibliche Väter gemeint, die sind meist ja jünger, sondern damit sind Väter in Christus, Mütter in Christus gemeint, die im Glauben fortgeschritten sind und eine gewisse Reife und Erfahrung gesammelt haben. Die Gemeinde, in der er schreibt, gibt es ungefähr seit 30 Jahren. Dieser Brief ist ungefähr 1995 geschrieben worden, also ist die 3. Generation bereits dort am Leben in der Gemeinde. Und das nimmt er zum Anlass, auf die einzelnen Generationen einzugehen. Natürlich gilt das nicht schematisch. Natürlich wächst nicht jeder im gleichen Tempo. Manch ein Christ ist nach 10 Jahren schon so weit gewachsen und gereift, wie manch anderer nach 40 Jahren nicht. Aber Johannes erkennt Typisches für die Wachstumsphasen des Glaubens. Geistliche Reifestufungen mit Beziehungen im natürlichen Leben. Kinder, junge Erwachsene mittleren Alters, die reiferen Jahre der Älteren, der Senioren. Das Glaubensleben vollzieht sich natürlich immer individuell. Jeder wächst auf seine Weise. Und trotzdem, das geistliche Leben, das in uns angelegt ist, das folgt einer gewissen Ordnung. Es läuft nicht beliebig, sondern ist immer auch schöpfungsgemäß. Wenn wir diesen Text nur noch einmal anschauen, dann sehen wir, dass Johannes zweimal hintereinander die drei Altersgruppen anspricht. Immer in derselben Reihenfolge. Interessant ist, wie er beginnt. Dass er nicht sagt, die Väter, die jungen Männer, die Kinder, sondern er nennt erst die Kinder, dann nennt er die Väter, dann erst die Übrigen. Wir werden herausspüren, warum das so ist, was er damit sagen will. Also beginnen wir. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Und dann im zweiten Teil, ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Kinder und Kleinkinder in den ersten Lebensjahren brauchen bekanntlich viel Nähe und Geborgenheit ihrer Eltern. Sie sind herrlich unbekümmert und unkompliziert. Ganz junge Kinder leben ganz unmittelbar im Jetzt und im Heute, zufrieden mit dem, was sie haben, was sie bekommen. Sie nehmen das Leben leicht. Sie freuen sich an ihren Gefühlen und an der Schönheit des Lebens. Nun spricht Johannes auch die Kinder an, genau Kindlein heißt es da. Ein zärtlicher Ausdruck, den er hier verwendet, der für den Apostel Johannes charakteristisch ist. Er spricht übrigens damit an anderen Stellen die Christen allen Alters an. Denn wir bleiben schließlich immer Kinder unserer Eltern, auch wenn wir groß werden. Und wir bleiben auch immer Kinder Gottes, auch wenn wir alt werden. Es ist für einen Juden schon ungewöhnlich, dass er nicht mit den Glaubensvätern beginnt, sondern dass er mit den Kleinsten beginnt, dass er mit den Kindern beginnt. Teilen wir die Wertschätzung, die hier zum Ausdruck kommt? Und was spricht er ihnen zu? Ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind, um des Namens Jesu willen. Auch das gilt natürlich unabhängig vom Lebensalter bis zum Lebensende. Aber der Apostel Johannes sieht sich veranlasst, dieses besonders den Jüngsten zuzusprechen, ihnen das ans Herz zu legen, dass sie Freude daran haben dürfen, dass ihnen ihre Sünden vergeben sind, dass sie mit dem Vater Gemeinschaft haben dürfen, dass sie den Vater erkannt haben. Ist ihnen vielleicht nicht genügend klar gewesen, dass Vergebung der Türöffner ist zur Gemeinschaft mit Gott? Ich bin jedenfalls froh, dass bei euch, die ihr am letzten Sonntag euer Taufzeugnis gegeben habt, dass es bei allen klar zum Ausdruck gekommen ist, dass es euch wichtig ist, zu bekennen, ja, mir sind meine Sünden vergeben, weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Dadurch bin ich auch ein Kind Gottes geworden. Darum schreibt er ja, ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Sie haben Gott, den Vater, kennengelernt. Sie sind Kinder des Vaters geworden. Eine neue Identität, die durchtragen soll durch das ganze Leben. Und das bekennt ihr auch in der Taufe, Gott als euren Vater, Freude über dieses neue Leben. Das Gefühl von Gott geliebt zu sein, wenn es einem zum ersten Mal so aufgeht, kann einen kräftig neu im Leben durchstarten lassen. Ich weiß auch noch, wie das bei mir war. Derart Gott begeisterte Menschen, wie wir sie immer wieder mal kennenlernen, haben oft dabei innere Erfüllung, tiefe Heilung erlebt. Gefühle können ganz tiefe Schichten unserer Seele erreichen und die ganz tiefe, unbekümmerte Freude der Kinder Gottes an ihrem himmlischen Vater hat eine solche heilsame Kraft. Wie viele Verletzungen, wie viel Böses kann im Laufe der Zeit dadurch ausgeglichen, in Ordnung kommen und eine tiefe Freude darüber entstehen. Ihr Bekennermut dieser jungen Leute ist oft beeindruckend, selbst wenn es manchmal etwas ungeschickt kommt. Aber hat nicht der Vater auch, als der Sohn zurückkam, der Jüngere, wiedergefunden war, ein raufendes Fest gefeiert? Und er hat seinem älteren Sohn gesagt, du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Freu dich mit, lass die Freude dich erfüllen und dich begeistern von dem, was dieser Sohn erlebt hat. Genau darum aber, weil junge Christen so in dieser tiefen, unmittelbaren Freude zum Herrn leben und sich ihres Lebens freuen und dass sie jetzt dazugehören dürfen, deswegen wollen wir sie nicht voreilig mit Verantwortung betrauen. Gönnen wir ihnen doch diese erste, diese unbeschwerte Zeit des Glaubens. Auch Paulus hat einmal davor gewarnt, Neulinge gleich in die Gemeindeleitung zu berufen, gleich Verantwortung zu geben. Wir sollten die Jungen im Glauben mehr fördern, als von ihnen fordern. Das kriegen sie im Leben noch schon genug mit heutzutage. Wie natürliche Babys und Kleinkinder einfach da sein dürfen. Das sollen frische Gläubige erstmal ihren Glauben erleben dürfen. Sie sollen erstmal geistliche Wurzeln entfalten, erstmal das Wort Gottes hören, Freude am Glauben haben, Beziehungen aufbauen mit anderen auch in der Gemeinde. Das sind die vorrangigen Nährstoffe, die junge Christen benötigen. Und das ist mir auch bei der Beschreibung der Urgemeinde aufgefallen, wie sie zusammen waren. Da wird nicht von irgendwelchen Aktivitäten gesprochen. Da ist gesprochen von der Lehre der Apostel, von der Gemeinschaft, vom Brotbrechen und vom Gebet. Das war das Lebenselement dieser jungen Christen damals. Keine Aktionen, keine Anforderungen, einfach nur dieses Leben zu genießen mit dem Herrn unter der Gemeinschaft. Die starken Gefühle und die Emotionen, die Emotionalität frischer Christen verleiht sie oft auch zu Fehlern. Wir wissen, dass sie sich leicht auch überschätzen können. Und dann machen sie ihre Bauchlandungen, ihre Bruchlandungen und kommen ins Fragen. Und gerade darum, glaube ich, brauchen junge Christen auch Ältere, brauchen in der Gemeinde solche, die das erlebt haben, die das auch kennen, die aber daran weiter gewachsen sind, die reifer geworden sind und die sie auffangen können. Und deshalb, glaube ich, ist es kein Zufall, dass nach der Erwähnung und der Ansprache der Kinder die Väter genannt werden. Die Väter und Mütter in Christus genannt werden. Da entsteht oft eine viel unmittelbarere, einfachere Gemeinschaft als zum Mittelalter. In der Familie ist das oft ja genauso, nicht wahr? Also, die Väter und Mütter in Christus dürfen diesen jungen Christen mit Verständnis begegnen, liebevoll Anteil nehmen, ihnen signalisieren, dass wir froh sind, dass sie da sind, ihnen mit Verständnis begegnen. Die ersten größeren Probleme sind im Anmarsch, zweifellos. Aber da sind Väter, Mütter in Christus gefragt, in Liebe uns sich den Jungen zuzuwenden und für sie da zu sein, ihnen das Gefühl zu geben, ihr seid wichtig für uns. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Der Herr wird euch helfen. Wir können da vielleicht das eine oder andere vermitteln. Gehe trotzdem chronologisch erstmal weiter. Ich komme zu den Erwachsenen, an die er schreibt. Ich schreibe euch den jungen Männern, weil ihr den Bösen überwunden habt. Damit könnte man die Generation der Erwachsenen des Lebensalters verstehen, wie sie ihrem Mann stehen im Beruf, im Leben. Und von ihnen sagt er, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen überwunden habt. Wenn von einem Sieg die Rede ist, wie hier, dann gab es vorher natürlich Kämpfe. Ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Denn irgendwann verlässt jeder junge Christ seine Komfortzone. Es geht nicht mehr alles so glatt und leicht im Glaubensleben, wie es bisher gelaufen ist. Da kommen auch oft unerwartet und unvorbereitet Kämpfe. Da treten Versuchungen an sie heran, denen sie erliegen, denen sie nicht gewachsen sind, auf die sie nicht vorbereitet sein können. Und dann kommt diese Erfahrung, nicht das Gute, das ich tun will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, das übe ich aus. Wer kennt das nicht? Und dann steigen Zweifel an der Liebe Gottes auf, wieso Gott denn einen so allein lassen kann, wieso seine Nähe nicht mehr so fühlbar, so spürbar ist, wie man sie doch sonst immer erlebt hat. Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Pubertät des Glaubens, eine natürliche Entwicklungsstufe. Nun ist neben der Vergebung der Sünden wichtig, das lese ich hier aus diesem Wort, nämlich die Entmachtung des Bösen im eigenen Leben. Und das geht so, dass wir irgendwann erkennen müssen, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Dass wir vor Jesus kapitulieren mit unseren eigenen Kämpfen und eigenen Anstrengungen, eigenen Bemühungen. Und sagen, ich schaffe es nicht. Und zu erkennen, ich brauche es auch nicht, denn Jesus hat für mich schon gesiegt. All das, was mich umtreibt, was mich unterliegen lässt. Jesus hat schon den Sieg darüber errungen und dann lernt der heranwachsende, älter werdende Christ, diese Stellung des Sieges in Jesus Christus einzunehmen, sich dort einzufinden und zu erfahren, dass dort ihm Kraft zuwächst, den Alltag zu bewältigen. Und wie haben sie den Bösen besiegt? Indem sie ihre Position in Jesus Christus, dem Sieger, eingenommen haben, teilzuhaben an dem Sieg, den er ein für alle Mal erstritten hat. Aus dieser Kraft lernen wir dann mehr und mehr, den Bösen im Alltag zu besiegen und zu überwinden. Die entscheidende Hilfe nennt Johannes so: Ich habe euch, ihr jungen Männer, ihr jungen Mädchen, ihr jungen Frauen, Männer und Frauen geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das Wort Gottes in euch bleibt. Als Jesus in seiner Taufe diesen wunderbaren Zuspruch bekam, du bist mein geliebter Sohn und dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen, wurde darauf vom Geist in die Wüste geführt. Das war kein Zufall, sondern dann wurde er aus der Komfortzone in die Kampfzone geführt. Und am Ende dieser 40 Tage kommt der Versuch auf ihn zu, mit den Versuchungen, ihn vom Weg abzubringen. Was hat Jesus gesagt? Womit hat er dem Feind widersprochen? Es steht geschrieben. Gottes Wort. Es war nicht nur unter den Lippen, es war in seinem Herzen. Es lebte dort. Und aus dem Herzen heraus hat er mit dem Wort Gottes sich gewehrt. Gegen die Versuchung, gegen den Versucher. Und schließlich musste der Teufel fliehen. Das Wort Gottes in uns, das ist erstmal Jesus Christus selbst. Denn die Bibel sagt, er ist das lebendige Wort Gottes. Er wohnt in uns. Und das Wort, das er geschrieben hat, soll nicht nur geschrieben bleiben, sondern soll in unserem Leben auch Raum gewinnen, indem wir es lesen, damit beschäftigen, in uns aufnehmen, dass es Teil unseres inneren Lebens wird, dass Gottes Wort verstoffwechselt wird in unserem Lebensalltag, dass es ein Teil von uns wird und wir von innen heraus, vom Wort her lernen, zu überwinden und Kraft zu bekommen in den Versuchungen, in den Kämpfen des Alltags. Und dann ist das der Weg, der von der Milchflasche einer einseitig gefühlsbetonten Frömmigkeit weiterführt, zum Vollkornkost biblischen Denkens, zu lernen und handeln nach Gottes Wort, in einer gereiften, gefestigten Gefühlswelt zu leben. Lernen, sich nicht auf seine Gefühle, sondern auf Gottes Wort zu verlassen. Wenn ich auch nichts spüre von der Gegenwart und der Nähe Gottes, Gottes Wort sagt mir, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und es gibt Situationen, wo man sich nur darauf berufen kann und es dann festhalten darf und dann die Erfahrung macht, dass das Gefühl der Gegenwart Gottes sich neu wieder einstellt. Und dann an die Senioren. Als zweiter Stelle genannt, ich nenne sie jetzt nochmal zum Schluss, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Wie meint er denn damit? Damit meint er, so wie ich das verstehe, den Sohn, den er von Anfang an war. Sie blicken auf ihre eigene Lebensgeschichte zurück. Sie denken an die Kindheitsphase, glückliche Zeiten, von Gefühlen dominiert, eine wunderbare Zeit. Und es ist auch wichtig, eine solche Zeit zu erleben. Eine gute Kindheit, mit tiefen Emotionen verbunden, ist ein Grundstock, um darauf im Leben weiterzuwachsen. Sie denken an die Jugendphase zurück, an die Jahre, Jahrzehnte ihres Glaubenslebens, wo es auf und ab ging, wo sie gekämpft, wo sie Niederlagen erlebt haben, aber wo sie Anteil am Sieg Jesu erlangt haben. Und nun Anteil an dem, der von Anfang an war. Das ist Jesus. Ruhe gefunden vom früheren Auf und Ab, von den kritischen, umkämpften Zeiten, einmünden in die Ruhe Gottes. Reifestand ist die Verankerung in der Ewigkeit. Im Anfang war das Wort. Jesus, der vor aller Zeit war, durch den Gott die Welt schuf, der Ursprung allen Lebens, der Mittler unseres Heils, Jesus, der Sohn Gottes, Mitte, Zentrum unseres Lebens. Jesus sei das Zentrum. Dies dominiert jetzt ihr Leben. Die Erfahrung des Ewigen in ihrem Leben. Ihr Leben hat Grund und Tiefe, weil sie dem mit dem verbunden leben, der aus der Ewigkeit Gottes, Jesus, zu uns kam, um uns zu erlösen um uns zu Erben des ewigen Lebens zu machen, auf das wir hinleben. Ein solches Reifwerden, in dem Jesus, der von Anfang an war und der wiederkommt, hat Auswirkungen auf das Leben. Das führt zum Beispiel dazu, dass irdische Dinge nicht mehr den gleichen Stellenwert haben wie früher. Manchem steht man viel gelassener gegenüber, manchmal auch abgeklärter. Aber nun nicht in dem Sinn, dass man sich irgendwie abgeklärt von der Welt, von den Menschen abwendet und nur irgendwie so für sich dahin lebt. Obwohl wir können gar nicht genug tun, um uns auf die Ewigkeit vorzubereiten, uns darauf einzustellen. Sondern es ist erst recht keine verächtliche Abwendung von den Dingen dieser Welt, von den Menschen in dieser Zeit. Auch gerade den Jüngeren gegenüber. Und das spricht gegen jeden Zynismus, den man manchmal von Älteren hören kann, nach dem Motto, komm du mal in meine Jahre. Dieses überhebliche, abwärtige, komm du mal in meine Jahre. Was willst du denn schon? Das ist den Müttern und Vätern in Christus völlig fremd. Sondern sie sind voll Verständnis und Liebe den anderen zugewandt. Für sie steht nicht mehr das Machbare im Vordergrund, sondern das Sein in Christus, das souveräne Handeln Gottes, wird immer mehr zum Ausgangspunkt ihres Lebens. Sie haben gelernt, Gott mehr zu vertrauen und kriegen nicht mehr so schnell die Krise wie früher. Obwohl es sind sicher andere Schwierigkeiten und Nöte, die dann kommen werden. Aber deshalb brauchen wir Väter und Mütter in Christus, die aus ihrer Lebenserfahrung heraus, die sie nicht irgendwie überheblich macht, sondern demütig macht, auch denen gegenüber, die ihre Nöte haben, mit ihrer ruhigen Beziehung zum Herrn andere tragen können, sie trösten, sie ermutigen, Hoffnung wecken können. So brauchen wir als Gemeinde ein gesegnetes Miteinander alle Generationen. Was wären wir, wenn die jungen, begeisterten Christen nicht da wären? Wenn sie über die Stränge schlagen, der Herr wird mit ihnen fertig, freuen wir uns doch an ihrer Spontanität, freuen wir uns an ihren Gefühlen, an dem, was sie einbringen. Aber gut, dass es das auch die Mütter und Väter in Christus gibt, die Halt geben können, die Ruhe hineinbringen. Und dann gibt es die im mittleren Alter stehen, die noch in manchen Kämpfen sind und die lernen in Christus ihren Sieg zu erfahren, zu erleben. All das gehört mit zu einer lebendigen Gemeinde dazu. Wir brauchen einander mit allen diesen Generationen, um einander zu stärken, füreinander da zu sein, Familie Gottes zu sein, damit wir miteinander hinwachsen zu dem, der das Haupt ist, zu dem Jesus, den wir kennen, den wir bekennen. Und so freuen wir uns doch an der Vielfalt der Gemeinde, der Familie Gottes auch unter uns und freuen wir uns auf das Familienfest, das Tauffest am kommenden Sonntag mit all denen, die kommen, die wir einladen, dass es wirklich ein großer Familientag wird, wo viele staunen, wie das möglich ist. Dass wir aufeinander zugehen, einander Anteil geben, noch viel mehr als bisher, miteinander Not, Nöte austauschen, Erfahrungen austauschen und so einen Tag erleben, der uns als Gemeinde wieder ein Stück näher zusammenbringt, damit wir ein lebendiges Zeugnis dieses Herrn sind, der für jedes Lebensalter genau das hat, was er braucht. Ein Zeugnis dieses Herrn sind für unsere Umgebung, die ihn so dringend braucht, wie selten zuvor. So segne Gott sein Wort an uns und dass uns hin wachsen und reifen zu den Zielen, die er für uns hat und auf dem Weg Kraft und Zuspruch finden. Durch seinen Heiligen Geist und durch die Gemeinschaft, die wir miteinander haben dürfen. Amen.